Hocetel Muhalalti. Hocetel Muhalalti.
Vergebt ihr diesem Kind? So begann das Totengebet bei der Beisetzung des kleinen Mohammed und die Trauernden antworteten, wir vergeben dir. Was kann ein Vierjähriger verbrochen haben, dass wir ihm etwas vergeben? War er nicht in aller Unschuld nach Deutschland gekommen, mit seiner Mutter und seiner Schwester, auf der Suche nach Sicherheit und Schutz? Ich frage mich, wird man uns vergeben, dass wir diesen kleinen bosnischen Jungen auf dem Gelände einer Berliner Behörde nicht schützen konnten? Ich bin Wolf Siebert. Gemeinsam mit meiner Kollegin Dörte Naht recherchiere ich, warum Mohammed und Elias sterben mussten und was die Morde ausgelöst haben bei den Menschen, die ihnen nahestanden. Unsere Antworten, Vermutungen und unsere Gefühle bei dieser schwierigen Recherche sind Woche für Woche zu hören im Inforadio-Podcast Alles so normal. In dieser vierten Folge geht es um Mohammed, vor allem aber um seine Mutter. Wie geht es ihr heute? Für mich ist auch sie ein Opfer des mutmaßlichen Mörders. Zugegeben, ein mittelbares Opfer, aber gerade die kommen in der Kriminalstatistik überhaupt nicht vor. Und in den Medien, da ist der Täter von größerem Interesse als die Menschen, deren Leben er verändert hat. Für immer. Aljana Janusi kam 2014 mit Mohammed und seiner älteren Schwester nach Berlin aus Bosnien. Ich würde mir gerne ein eigenes Bild von ihr machen. Sie ist Roma. Wie war ihr Leben in ihrer Heimat? Wie lebt sie heute mit dem Verlust ihres Kindes? Was empfindet sie gegenüber Silvio S., dem mutmaßlichen Täter? Ich suche Kontakt zu ihr. Um nicht Gefahr zu laufen, ihre Gefühle zu verletzen, wende ich mich nicht direkt an sie, sondern treffe mich mit ihrem Anwalt. Khubaib Ali Mohammed vertritt die 29-jährige Frau im Prozess gegen Silvio S. Er schirmt seine Mandantin gegenüber Journalisten ab, aber er gibt mir ein Interview. Frau Janusi trauere, sei aber gefasst, erfahre ich.
Was sie selbstverständlich hat als Hilfe ist eine Familienbetreuerin, eine, die sowohl fließend Deutsch spricht als auch die Sprache Bosnisch. Und entsprechend können da zahlreiche Gespräche stattfinden. Und auch der Familie in jedem Punkt geholfen werden, was so Tagesprobleme sind. Wie eröffne ich ein Konto, wo eröffne ich es, wer geht mit, wie macht man das? Da bekommt sie natürlich entsprechend Unterstützung.
Frau Janusi wohnt nicht mehr in einer Flüchtlingsunterkunft, sie hat eine kleine Wohnung. Mich berührt es, als ich höre, dass nach der Tat viele Berliner und Brandenburger Mohammeds Mutter geholfen haben, auch mit Sachspenden. Nach wie vor belastet sie aber die Aufmerksamkeit der Medien.
Das Problem hier ist, dass die Möglichkeit, mit dem Fall abzuschließen oder ein Stück weit auch zu vergessen, seine Ruhe zu finden, nur schwerlich möglich ist, solange die Presse noch darüber berichtet. Es ist ja faktisch jeden Tag möglich, dass die Frau Janusi zum Kiosk geht, in der Zeitung auf der Titelseite ihren Sohn sieht, sich in die U-Bahn setzt und im Berliner Fenster ihren Sohn sieht und so weiter. Und das macht es natürlich insgesamt, seine Ruhe zu finden, viel, viel schwerer.
Diese Antwort lässt mich nicht kalt. Nun bin ich fast froh, ihr die nächste Frage nicht direkt stellen zu können. Ich frage stattdessen Rechtsanwalt Mohammed, was Frau Janusi gerne von Silvio S., der im Prozess bislang schweigt, wissen würde. Die Antwort, ob ihr Sohn ein Zufallsopfer war oder ob er ihn gezielt ausgesucht hat. Ich fahre zum Lageso, den Ort, an dem Mohammed entführt wurde. Es ist ruhig, fast idyllisch hier. Vögel zwitschern, Menschen schlendern unter Bäumen über das weitläufige Gelände. Der Eingang wird streng kontrolliert. Ich habe noch gut in Erinnerung, dass es hier im vergangenen Jahr ganz anders aussah. Tausende Flüchtlinge drängten sich vor den Absperrgittern, warteten auf Unterstützung, auf Information und wähnten sich sicher. Aber jeder konnte auf das Gelände gelangen. Viele freiwillige Helfer unterstützten damals die Mitarbeiter der Behörde, verhinderten so den Zusammenbruch des Systems. Auch die Caritas und ihre Chefin Ulrike Kostka waren dabei. Die Theologin hatte damals eindringlich an den Senat appelliert, das Chaos zu beseitigen.
Ja, man hätte etwas anders machen können, und zwar hätte man dafür sorgen können, dass so eine Situation nicht eintritt. So einen Täter kann man nicht abhalten, aber die Situation war zu lange zu chaotisch. Dieses Chaos auf dem Platz hat Chaos angezogen. Das ganze Lageso-Gelände ist unübersichtlich und dementsprechend konnte man jetzt nicht komplett sehen, wer sich wo bewegt, weil es waren ja Tausende von Menschen dort. Also die Menschen, die bei uns direkt waren, da hatten wir schon einen Überblick, aber ansonsten war es ein wildes Gewusel.
Thank you. Der 1. Oktober 2015, es ist 6 Uhr morgens. Aldiana Janusi ist mit dem 4-jährigen Mohammed und mit seiner älteren Schwester ganz früh zum Lageso gekommen. Denn der Andrang ist groß. Gegen Mittag verliert die Mutter ihren Sohn aus den Augen. Vielleicht war ihm langweilig und er lief herum, so wie er das aus seiner Heimat kannte. Was sollte ihm in Deutschland schon passieren? Stattdessen traf Mohammed auf Silvio S. Über diese Begegnung habe ich oft nachgedacht, auch im Fall von Elias. 2 Kinder und ein fremder Mann. Wie geht das zusammen? Ich verabrede mich mit Professor Adolf Gallwitz. Er ist Psychologe und lehrt an der Polizeihochschule Villingen-Schwenningen. Können wir versuchen, uns mal kurz in die beiden Jungen zu versetzen? Warum geht ein Junge, der eine 4, der andere 6, mit einem völlig unbekannten Mann mit?
Weil er hier auf einen unbekannten Mann trifft, der in seiner Persönlichkeit genau auf dieser Stufe dieses kleinen Jungen ist und deswegen ihm unheimlich authentisch vermitteln kann, dass er an ihm interessiert ist, dass er ihn nett findet. Das heißt, weil er auf einen Erwachsenen trifft, der sich nicht nur auf Kniehöhe nach unten bewegt und seinem Kind nach unten geht, sondern einfach hier auch jemand hat, auf dessen Ebene er kommunizieren möchte.
Und weil der fremde Mann sich auch wohlfühlt, weil er vom Kind akzeptiert wird?
Und weil der fremde Mann sich nicht nur wohlfühlt, sondern auch vor dem Kind keine Angst hat und deswegen eigentlich so ist, wie erwachsene Menschen gerne zu gleichaltrigen Erwachsenen sein möchten.
Aber beide Kinder haben dann das vertraute Terrain komplett verlassen. Mohammed ging plötzlich auf eine Straße, die er noch nie betreten hatte, in einer Stadt, deren Sprache er nicht sprach. Warum machen Kinder das?
Also ohne Eltern jetzt Angst machen zu wollen, wenn man ein Interesse für Kinder hat, wenn man mit Kindern umgehen kann, wenn man ein Händchen hat, bringt man Kinder aus allen Bereichen dazu, Dinge zu tun, die sie eigentlich mit ihren Eltern ganz anders vereinbart haben. Und der zweite Punkt, der dazu kommt, ist, jedes Kind in jeder Altersstufe hat ja ein Bedürfnis auch nach Zuwendung. Und das wird ja nicht auf Pause oder Reset gestellt, wenn er am Spielplatz ist und wenn die Mutter oder der Vater nicht da ist, sondern wenn er irgendwo Aufmerksamkeit, Zuwendung bekommt. Ja, in Süddeutschland würde man sagen, geht er auf wie eine Dampfnudel, ist ganz begeistert und vergisst möglicherweise alles, was man ihm gesagt hat über die bösen fremden Menschen.
Erst 8 Tage später veröffentlichte die Polizei Bilder einer Videokamera, die am Eingang des Lageso hängt. Die Bilder sind nicht besonders scharf. Ein Mann zieht den kleinen Mohammed hinter sich her, der einen Teddy trägt. Gesucht wird nun ein Unbekannter, männlich, zwischen 30 und 50, mit schütterem Haar und Brille. Wie fühlt ein Mensch, der ein Kind verloren hat? Ich höre mir noch einmal den Radiobeitrag von Mohammeds Beerdigung an. Dort ist kurz eine Frau Marcone zu hören und sie erzählt, dass sie Mohammed gekannt hat. Marcone, ist es die Frau Marcone, die 2011 ihren Sohn Giuseppe verloren hat? Auf dem U-Bahnhof in den Tod gehetzt von 2 jungen Männern? Der Tatort liegt in der Nähe meines Büros, auch deshalb habe ich den Namen nicht vergessen. Ja, sie ist es und sie möchte mit mir reden. Wir treffen uns in ihrem neuen Lokal, ein Einzimmerrestaurant in der Linienstraße. Vaya Marcone erzählt und macht mir nebenbei einen Kaffee. Das hilft mir, meine Befangenheit zu überwinden. Ich will wissen, warum sie nicht mehr in ihrem Restaurant in Schmargendorf arbeitet, wo ihr Sohn Giuseppe seine Kochlehre gemacht hatte.
Ich konnte da nicht mehr weiterarbeiten. Das war ganz eigenartig, weil man hat immer gewartet, dass er durch die Tür kommt. Und das war, also für mich war es nicht erträglich. Mein Mann hängt natürlich gerade deswegen an dem Lokal, weil er sich dort auf seine Art mit ihm trifft. Weiß ich nicht. Also irgendwie das Zusammenarbeiten der Küche vielleicht gedanklich und emotional weiterführt. Ich musste ausbrechen.
Sie und ihre Familie fühlten sich wie amputiert. Als sie das erzählt, ist ihr Lächeln verschwunden. Und um ihre Augen nehme ich erst jetzt einen Trauerschatten wahr.
Ich habe mich lange geweigert, das Wort Tod in den Mund zu nehmen. Ich habe mal gesagt, Giuseppe ist nicht mehr da. Er ist fortgegangen. Ich weiß, dass ich meinen Bruder angerufen habe. Und das Erste war, dass ich ihm gesagt habe, ich sterbe. Und er meinte, was ist denn los? Warst du beim Arzt? Hast du eine schlechte Diagnose bekommen? Da habe ich gesagt, nein, ich weiß nicht, wie ich das überleben soll. Ich sterbe. Und ja, und daraufhin habe ich ihm dann erzählt, was passiert ist.
Einen Traumatherapeuten zu finden war schwierig, denn nur wenige haben eine Kassenzulassung. Geholfen hat Vaya Marcone aber vor allem eine andere Mutter, die eine Tochter verloren hatte.
Es kam eine Trauerkarte von ihr, die mal anders war, weil viele bekundeten ihr Mitgefühl und sie können erahnen, wie es sein muss. Und in ihrer Karte steht, ich weiß, wie sie sich fühlen. Sie hat dann von der Trauergruppe gesprochen.
Das sind Eltern, die auch ein Kind verloren haben und die sich regelmäßig treffen?
Ja, weil man dort auch keine Hemmungen hat, über seine Trauer zu sprechen. Man fällt ja niemanden zur Last damit. Es war ja auch ganz makaber, aber man hat sich Fotos gezeigt von den Gräbern seiner Kinder und man wusste, was man damit ausdrücken wollte. Man hat sich verstanden. Für mich war damals in diesen Sekunden, wo es darum ging zu entscheiden, lässt du dich jetzt in dieses schwarze, tiefe Loch fallen oder versuchst du nach vorn zu gehen? War mir klar, dass ich das nach vorne gehen nur schaffe, wenn ich den Schmerz akzeptiere und ihn annehme als Teil von dem, was mir von Giuseppe geblieben ist, neben den ganzen Erinnerungen.
Aus der Verzweiflung gerettet hat Vaja Marcone der Gedanke an Giuseppes Brüder. Sie habe sich um ihre Jungs kümmern müssen, da habe sie angefangen zu funktionieren. Und dann erzählt sie mir von Mohammed, den sie in einem Malprojekt für Flüchtlinge kennengelernt hat. Der Vierjährige mit den großen schwarzen Augen sei ein Wirbelwind gewesen, habe überall mitgeholfen und immer gute Stimmung verbreitet. Mir geht nicht aus dem Kopf, was Vaja Marcone mir eher beiläufig erzählt hatte. Die Kripo habe ihr nach der Tat lediglich eine Karte hingelegt mit der Telefonnummer des Weißen Rings, der Hilfsorganisation für Opfer. Passiert so etwas häufiger? Ich fahre nach Dahlem zu Roland Weber. Seit 2012 ist der Rechtsanwalt auch Opferbeauftragter des Landes Berlin, der erste in Deutschland. Er bestätigt die Erfahrungen von Vaja Marcone. Die meisten Opfer in Deutschland holen sich übrigens gar keine Hilfe, weil sie gar nicht wissen, dass es diese Hilfe gibt und dass man als Opfer auch Ansprüche hat. Schadenersatz oder Schmerzensgeld vom Täter. Möglicherweise eine Opferrente. Im Vergleich zu Holland schneidet Deutschland offenbar schlecht ab.
In Deutschland muss alles auf Antrag laufen. Das heißt, ich muss mich als Opfer informieren, damit ich einen Antrag stellen kann. In den Niederlanden sieht der Ansatz so aus, dass der Staat entsprechende Stellen eingerichtet hat, die proaktiv auf die Opfer zugehen und fragen, können wir euch helfen und konkrete Hilfsangebote vorstellen. Und wenn wir uns die Zahlen mit Niederlanden vergleichen, dann haben wir Pi mal Daumen ein Drittel der Geschädigten erreicht, die dort erreicht werden. Daraus ließ sich, dass eine Vielzahl der Betroffenen hier Hilfe in Anspruch nehmen würden, wenn sie es denn nur wüssten.
In der polizeilichen Kriminalstatistik werden als Opfer nur Mohammed und Elias mitgezählt, ihre Mütter als mittelbare Opfer aber nicht.
Aus meiner Sicht sollte das dringend geändert werden, denn erst wenn wir wirklich wissen, wie viele Opfer und mittelbare Opfer wir von Straftaten haben, können wir entsprechend reagieren und dann sehen wir sehr viel konkreter, wie viel mehr Traumatherapeuten wir beispielsweise bräuchten, ob und inwiefern wir weitere Hilfsangebote zur Verfügung stellen müssen. Hier liegt meines Erachtens nach noch einiges im Argen.
Im Prozess gegen Silvio S. sagt am vierten Verhandlungstag Aldiana Janusi aus. Silvio S. habe ihr Leben kaputt gemacht, bricht es aus ihr heraus. Der Verlust ihres Sohnes sei ein unbegreiflicher Schock gewesen. Nach Mohammeds Beerdigung habe sie zwei Fehlgeburten gehabt. Und Medina, seine neunjährige Schwester, flüstert, ihr Bruder fehle ihr, sie denke oft an ihn. Nachdem ich den Schmerz von Aldiana Janusi im Gericht erlebt habe, muss ich daran denken, was mir Vaja Marcone, ich war schon beim Rausgehen, unbedingt noch mitgeben wollte. Mohammeds und Elias Mutter sollten sich nicht auch noch mit Selbstvorwürfen quälen.
Das Schlimmste für mich, was ich nachempfinden kann, ist, dass die Mütter jetzt selber mit diesem Vorwurf leben müssen oder sich selber diesen Vorwurf machen, dass sie nicht ausreichend ihre Kinder beschützt haben. Und den abzulegen, das wird sehr schwer. Ich meine, unser Sohn war 23 und ich frage mich, wo hätte ich ihn noch beschützen können? Was ist dann, wenn man so ein kleines Kind auf diese Art verliert? Das ist, also die Frauen, denke ich, brauchen ganz, ganz dringend Hilfe.
In der nächsten Woche wollen wir wissen, warum spektakuläre Mordfälle so viele Menschen interessieren und wie die Medien dieses Interesse bedienen. Folge 5 unseres Podcasts Alles so normal.